auf eine Reise machen, nämlich auf die Reise mit Ruth. Wir starten heute in eine neue Predigtreihe zum Buch Ruth. Eine spannende Geschichte. Goethe bezeichnete das Buch einmal als ein Stück unübertroffener Literatur. Das reizendste und vollständigste Werk dieser Größenordnung. Aber wenn das nichts ist, das erwartet euch die nächsten Wochen. Aber das hört sich so schön an, aber es ist eigentlich auch eine tragische Geschichte, das Ganze. Der erste Satz in diesem Buch heißt, es war zu der Zeit, als Richter in Israel regierten. Und das ist eine sehr bewegte Zeit, da ist recht viel los. Auch weil das Volk immer wieder auf eigenen Wegen ging. Und so entsteht eigentlich ein Kreislauf, ich habe das mal versucht zu verbildlichen hier. Oftmals hatten sie Freiheit und Frieden und gingen dann irgendwann auf eigenen Wegen. So dass Gott sie strafte und das Volk dann wiederum zu Gott schrie. Und Gott Richter einsetzte, die wieder auf Gott hinwiesen und das letztendlich wieder zu einer Freiheit, zu Frieden führte. Und dann, am Ende, heißt es, zu der Zeit war kein König in Israel, jeder tat, was ihn recht dünkte. Das letzte Wort aus dem Richterbuch, wir haben das vor ein paar Wochen schon gehört. Jeder machte, was er wollte. Der Mensch war irgendwie nicht veränderbar, könnte man sagen. Kurzfristig, ja, es wurde dann immer wieder mal besser, aber war Frieden, Reichtum, Freiheit wieder erlangt, ging es dann wieder bergab. Alles Eingreifen Gottes kam irgendwie beim Menschen nicht im Kern an. Es veränderte ihn im Kern nicht, er blieb gleich. Und in diese Richterzeit wollen wir hineinschauen, weil wir gucken uns eine Familie an, die in dieser Zeit lebt. Und so zoomen wir sozusagen rein in diese Zeit, in die Familiengeschichte, in das Buch Ruth. Und ich lese uns Ruth 1, die ersten Verse. Es war zu der Zeit, als Richter in Israel regierten. Wieder einmal herrschte Hunger im Land. Da verließ ein Mann die Stadt Bethlehem in Juda. Er wollte mit seiner Frau und seinen zwei Söhnen eine Zeit lang im Land Moab leben. Der Mann hieß Elimelech. Und seine Frau hieß Naomi. Seine beiden Söhne hießen Machlon und Kilion. Sie gehörten zur Großfamilie der Ephratiter, die aus Bethlehem im Land Juda kam. Sie gingen nach Moab und ließen sich dort nieder. Da starb Naomis Mann Elimelech und sie blieb mit ihren zwei Söhnen zurück. Die beiden heirateten Moabiterinnen. Eine hieß Orpa und die andere Ruth. Ungefähr 10 Jahre lang wohnten sie in Moab. Dann starben auch die beiden Söhne Machlon und Kilion. Naomi blieb allein zurück, ohne Söhne und Mann. Mein erster Punkt ist die Tragödie. Es ist ja nahezu eine Katastrophe, was dort passiert. Erst einmal ist Hungersnot in Juda, in Bethlehem. Bethlehem heißt wörtlich übersetzt Brothaus. Es gibt kein Brot, kein Essen mehr, im Brothaus. Und dann muss es wirklich schlecht gehen. Es ist nichts mehr zu essen da. Und jetzt? Es braucht eine Lösung. Und dann ist da ein Mann einer Großfamilie, Elimelech. Sein Name bedeutet übersetzt, mein Gott ist König. Also namenstechnisch haben wir hier herausragende Perspektiven. Aber irgendwie gibt es kein Brot im Brothaus. Und Gott ist nicht greifbar im Leben von Elimelech. Gott greift irgendwie nicht ein. Aber auch Elimelech und seine Familie greifen nicht nach Gottes Hand. Wir lesen nichts davon, dass sie sich bei ihm Hilfe holen. Aber doch eigentlich ist er ihr Gott und König. Stattdessen hoffen sie auf besseres Leben in Moab. Sie machen sich auf in das Land östlich vom Jordan. Das ist bis hierher eigentlich eine ganz einfache Geschichte, wenn man sich das mal so anguckt. Es gibt kein Essen, wir müssen für Essen sorgen. Es ist hier nicht mehr auszuhalten, wir ziehen weiter. Es ist etwas passiert und Elimelech muss eine Entscheidung treffen. Elimelech, mein Gott ist König. Das ist ja nicht irgendein Name, das ist ja eigentlich ein Bekenntnis zu dem Gott Israels. Zu der Zeit, wo wir hier uns befinden, hatten sie die 5 Bücher Mose, das Buch Hiob als eines der ältesten Bücher und vielleicht noch das Buch Josua. Denn wir befinden uns unmittelbar in der Zeit danach, in der Richterzeit. Sie waren gerade erst aus Ägypten ausgezogen. Gott hatte sie auf wundersame Art und Weise aus Ägypten rausgeholt, sie versorgt in der Wüste, ihnen den Weg bereitet, für Nahrung gesorgt. Und nun waren sie angekommen, nach der Zeit in der Wüste, im verheißenen Land. Jetzt waren sie da, am Ziel angekommen. Endlich, könnte man sagen. Und das war alles noch gar nicht so lange her. Und dann ist dieser Mann da mit dem Namen Elimelech. Mein Gott ist König. Und was tut dieser Mann nach all dem, was passiert ist? Er geht mit seiner Familie nach Moab. Als das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen ist, da sind sie aus Ägypten ausgezogen und durch das Land Moab hindurchgezogen, um ins verheißene Land zu kommen. Israel bekam aber keinerlei Unterstützung von den Moabitern dort. Moab war vielmehr der ständige Feind Israels. Moab war dann die letzte Station, bevor sie im verheißenen Land ankam. Mose starb in Moab. Von da kamen die Israeliten, um dann in das Land zu ziehen, wo Milch und Honig fließt. Aber jetzt scheint gerade keine Milch und kein Honig zu fließen. Es ist Hungersnot und sie leiden. Der Glaube und das Vertrauen zu Gott bröckelt vielleicht auch. Und nun geht Elimelech mit seiner Familie nach Moab, zurück in die Wüste. Mein Gott ist König. Der Name passt gar nicht so zu seinem Verhalten eigentlich. Und hier noch eine kurze Zwischenbemerkung. Für Gottes Volk waren immer so ein paar Dinge sehr wichtig. Das ist zum einen Land, zum anderen Nachkommen und der Segen Gottes. Das waren die drei Dinge, die ihnen zugesagt worden sind als Volk. Abraham war das zugesprochen worden. Und an Abrahams Gott glaubten sie doch. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er wird sie ins verheißene Land führen. Viele Nachkommen werden es sein. Und Gott wird sie segnen. Das war der Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hatte. Das war sein Wort, das war seine Zusage. Und nun verlässt Elimelech genau das Land, das verheißene Land. Die Not der Situation treibt ihn zu der Entscheidung, ins Feindesland nach Moab zu ziehen. Wenn man das jetzt so aus der Perspektive von heute sieht, dann möchte man fast mit dem Kopf schütteln und sagen, wie kann er nur? Oder? Hatte er all das vergessen? Aber sehr wahrscheinlich war es gar keine böse Absicht. Es war kein rebellisches Verhalten gegen Gott, jetzt darüber zu ziehen, wo die Feinde wohnen. Elimelech scheint vielmehr gar kein Bewusstsein für die Situation bzw. für sein Handeln zu haben. Da ist eine Not und man muss handeln, man muss etwas tun. Man braucht Versorgung. Und ich glaube, dass uns das manchmal sehr ähnlich geht. Da ist eine Notsituation oder eine Herausforderung und man muss eine Entscheidung treffen. In eine Richtung gehen. Und wir gehen dann in eine Richtung, die wir aufgrund der Situation entschieden haben. Anders ausgedrückt, wir schlagen vielleicht auch einen Weg ein, den wir eigentlich selbst gar nicht so gut finden, aber man muss Entscheidungen treffen. Oder nochmal anders ausgedrückt, wir schlagen vielleicht auch einen Weg ein, von dem wir uns Gutes erhoffen und versprechen, aber der so gar nicht mit Gottes Wort übereinstimmt, übereinpasst, wo wir die Weisungen Gottes verlassen. Und das muss gar keine böse Absicht sein, sondern wir haben einfach nicht Gottes Wort vor Augen, wir haben das nicht auf dem Schirm. Nicht auf dem Radar, es ist nicht der Maßstab, nach dem wir entscheiden. Unser Bekenntnis und unser Glaube, den wir eigentlich haben, ist in unserem Handeln nicht zu erkennen. Weil wir vielleicht auch nicht mit Gottes Eingreifen rechnen. Kennst du sowas in deinem Leben? Vielleicht eine aktuelle Situation, in der du dich befindest, vielleicht eine Geschichte, die schon länger zurückliegt. Aber diese Momente, wo man einfach Entscheidungen trifft. Mir ist dazu eine Geschichte eingefallen aus meiner Schulzeit. Früher hatte ich einen Englischlehrer, der sehr schwierig war. Jetzt möchten alle Lehrer wahrscheinlich sagen, das sagen die Schüler immer über die Lehrer. Aber der war wirklich schwierig, darauf können wir uns einigen. Ich hatte oft Angst, muss man schon sagen, in seinem Unterricht und ich war gestresst. Ich hatte Sorge, drangenommen zu werden, weil er auch die Schüler bloßstellte, mein Englisch nicht gut war. Und wenn er eine Frage gestellt bekommen hatte und die nicht beantworten konnte, wurde er manchmal sehr laut und aufbrausend und sagte, bin ich Jesus? Wächst mir ein Kornfeld auf der Hand? Solche Sachen. Und dieser Satz hat sich auch eingeprägt in mir und ich habe das jetzt mal gegoogelt, ob das eigentlich irgendeinen Sinn macht und festgestellt, es ist ein Zitat von Friedrich Schiller, 15 oder 20 Jahre nach dem Englischunterricht doch noch was gelernt. Aber gut. Er war auf jeden Fall aufbrausend und fragte einmal völlig unvermittelt, hier glaubt doch sicherlich keiner an diesen Jesus, oder? Ja, und ich in mir rattert alles Mögliche durch den Kopf in diesem Moment. Was macht man jetzt? Soll man sich melden? Ich kann mich nicht gut genug ausdrücken auf Englisch. Was, wenn das dann auf mich abgesehen hat? Lange Geschichte kurz, in mir hat es gearbeitet und ich habe mich nicht gemeldet. Und wir waren ungefähr 3 Christen in der Gemeinde und einer hatte sich gemeldet und der kam nach dem Unterricht auf mich zu und sagte, weißt du, Jesus hat gesagt, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde ich mich auch bekennen. Wer aber nicht sich zu mir stellt vor den Menschen, zu dem werde ich mich auch nicht stellen vor unserem Vater im Himmel. Batz! Voll zugeschlagen. Und das hat mich lange beschäftigt, immer wieder, viel darüber nachgedacht. Denn ich hätte mich doch melden sollen, ich hätte mich melden müssen. Was hat mich denn davon abgehalten? Und ich hatte bei dieser Entscheidung allein gar keine böse Absicht. Der Fokus lag schlicht und einfach auf mir selbst. Wie konnte ich jetzt gut aus dieser Situation rauskommen? Und so ist es doch bei Elimelech und seiner Familie auch. Er sah sich und die Herausforderung und es musste eine Entscheidung getroffen werden. Und kann es sein, dass es uns manchmal genauso geht? Nicht, weil wir gegen Gott handeln wollen, sondern weil es passiert, weil wir ihn nicht auf dem Schirm haben, weil wir nicht darüber nachdenken, weil wir vielleicht auch nicht mit ihm rechnen. Und die Tragödie nimmt dann in der Geschichte ihren Lauf. Elimelech stirbt. Die Söhne heiraten moabitische Frauen und auch das wieder eine fragwürdige Entscheidung, denn Gott hatte Mischehen eigentlich verboten. Und dann sterben auch die beiden Söhne. Neben dem Land sind ihnen jetzt auch die Möglichkeit auf Nachkommen genommen. Der Segen scheint verloren. Und in diesem Text, da tun sich jetzt viele Fragen auf. Ist das jetzt alles eine Strafe Gottes? Sterben die Söhne, weil sie moabitische Frauen geheiratet haben? Ist das alles eine Reaktion auf den Ungehorsam? Auf all diese Fragen gibt das Buch keine Antwort. Es geht einfach drüber hinweg. Das Leben der Naomi hängt am seidenen Faden. Als Witwe ohne Nachkommen war die Perspektive schlecht. Was nun? Gibt es noch Hoffnung? Gibt es noch Hoffnung nach 10 Jahren Leben in Moab? Gibt es noch Hoffnung, wenn ich mich nicht zu Jesus bekannt habe? Und darauf gibt das Buch eine Antwort. Ja, es gibt Hoffnung, trotz allem. Und das vermittelt das Buch auf eindrückliche Weise. Und ich lese uns weiter ab Vers 6. Naomi machte sich auf und zog aus Moab weg, zusammen mit ihren Schwiegertöchtern. Sie hatte dort nämlich erfahren, dass der Herr sich um sein Volk kümmerte und ihm Brot gab. So verließ sie den Ort, an dem sie gelebt hatte. Die beiden Schwiegertöchter begleiteten sie auf den Weg zurück ins Land Juda. Unterwegs sagte Naomi zu ihren beiden Schwiegertöchtern, kehrt um, geht zu euren Müttern zurück. Der Herr soll euch genauso lieben, wie ihr die Verstorbenen und auch mich geliebt habt. Er soll dafür sorgen, dass ihr ein neues Zuhause findet bei neuen Ehemännern. Naomi küsste die beiden, aber sie weinten laut und baten Naomi, lass uns mit dir zu deinem Volk zurückkehren. Doch Naomi erwiderte, kehrt um, meine Töchter. Warum wollt ihr mit mir gehen? Ich kann keine Söhne mehr zur Welt bringen. die euch heiraten würden. Kehrt um, meine Töchter, geht. Ich bin einfach zu alt für eine neue Ehe. Selbst wenn ich es nicht wäre, wenn ich noch heute Nacht mit einem Mann schlafe und danach Söhne zur Welt bringen würde, wollt ihr wirklich warten, bis sie groß sind? Wollt ihr euch so lange einschließen und mit keinem Mann verheiratet sein? Nein, meine Töchter, mein Schicksal ist zu bitter für euch. Die Hand des Herrn hat mich getroffen. Da weinten die beiden noch lauter. Orpa küsste ihre Schwiegermutter zum Abschied, aber Ruth blieb bei Naomi. Naomi sagte zu Ruth, schau, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott. Mach es wie sie, kehr um. Mein zweiter Punkt, Aufbruch. Denn wie kommt es dazu, dass sie jetzt aufbrechen, dass sie jetzt losziehen? Es ist letztendlich das Wort aus dem Vers 6. Sie hatte dort nämlich erfahren, dass der Herr sich um sein Volk kümmerte und ihm Brot gab. Das ist die Wende in der ganzen Geschichte. Sie wird an Gottes Fürsorge erinnert. Sie wird daran erinnert, dass Gott noch handelt. Wie auch immer diese Botschaft zu ihr durchdringt, vielleicht durch eine Karawane, vielleicht durch Händler, die in der Region waren und davon berichten. Auf jeden Fall vernimmt sie diese Botschaft, es gibt Brot in ihrer Heimat und der Herr kümmert sich. Gott handelt doch noch, er meint es doch gut. Und sie ergreift diese letzte Möglichkeit. Glaubt das Wort. Das Leben hat ihr nicht mehr viel gelassen, aber das, was sie noch hat, packt sie zusammen. Und macht sich auf den Weg. Sie steckt den Kopf nicht in den Sand nach all den Tiefschlägen, die sie erlebt hat. Sie hätte auch sagen können, dann sterbe ich eben auch hier in Moab. Aber das tut sie nicht. Naomi macht sich noch einmal auf. Die Nachricht, es gibt wieder Brot und der Herr versorgt. Diese Worte setzen sie in Bewegung. Und vielleicht geht es uns auch manchmal genauso, dass wir Fragen nach all dem Erlebten, was soll es noch? Wohin soll es noch gehen? Lohnt es sich nochmal zu investieren, nochmal aufzumachen? Handelt dieser Gott überhaupt heute noch? Auch nach all meinen Fehlentscheidungen. Es ist hier wieder eine Erinnerung, dass Gott da ist, dass er sein Volk versorgt und dass er wirkt und handelt. Sie hatte dort nämlich erfahren, dass der Herr sich um sein Volk kümmert und ihm Brot gab. Es gibt wieder Brot im Brothaus. Und die Richtung ihrer Reise ist so entscheidend. Es ist eine Rückkehr zur Quelle ihrer Nahrung, eine Rückkehr zum Gott ihrer Väter. Es ist eine Umkehr zurück zu Gott. Und Naomis Beschluss erinnert auch an die Worte der Jünger, die zu Jesus sagen, Herr, zu wem sollten wir gehen? Wohin? Denn du hast Worte des ewigen Lebens. Johannes 6. Und so macht sie sich auf den Weg zusammen mit ihren Schwiegertöchtern. Und sie sagt dann zu ihnen, bleibt ihr hier. Sie befreit sie von der Last, dass sie für ihre Eltern sorgen müssen. Bleibt hier, ich komme schon zurecht. Ich kann euch kein Kind mehr geben. Schaut, dass ihr Ehemänner findet. Denn als moabitische Frau nach Israel zu kommen, wo sie theoretisch ja gar keinen jüdischen Mann heiraten durften, war die Perspektive schlecht, sehr schlecht. Und die beiden Frauen haben im Grunde genau das Gleiche erlebt, Orpa und Ruth. Beide waren sie verheiratet mit den Söhnen von Naomi. Beide hatten keine Kinder bekommen. Beide hatten ihre Männer verloren. Beide waren Witwen ohne Nachkommen. Die Grundvoraussetzungen genau gleich, aber die Entscheidung, die sie treffen, komplett gegensätzlich. Orpa sagt, ja stimmt eigentlich. Es gibt keine Perspektive für mich in Israel. Ich bleibe. Sie hat die Wahl. Und was hat sie im Blick? Nachkommen. Sich selbst. Sie will, sie braucht Kinder. Von ihr hören wir dann nichts mehr. Und Ruth, die genau die gleiche Situation, Ruth reagiert ganz anders und wir lesen und hören weiter ab Vers 16 aus dem Kapitel 1. Aber Ruth antwortete, schick mich nicht fort, ich will dich nicht im Stich lassen. Ja, wohin du gehst, dahin gehe auch ich. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will ich auch sterben und da will ich auch begraben sein. Der Herr soll mir antun, was immer er will. Nichts kann mich von dir trennen, außer der Tod. Naomi sah, dass Ruth entschlossen war, mit ihr zu ziehen. Da hörte sie auf, es ihr auszureden. So wanderten sie gemeinsam nach Bethlehem. Als sie dort ankamen, geriet die ganze Stadt in Aufregung. Die Frauen riefen, das ist doch Naomi. Doch sie sagte, nennt mich nicht Naomi, meine Freude, sondern nennt mich Mara, die Bittere. Denn der Allmächtige hat mich bitter werden lassen. Mit vollen Händen zog ich aus, mit leeren Händen ließ mich der Herr zurückkehren. Wie könnt ihr da Naomi zu mir sagen? Der Herr hat sich gegen mich gestellt, der Allmächtige hat mir übel zugespielt, mitgespielt. So kehrte Naomi aus Moab zurück mit ihren Schwiegertöchtern, mit ihrer Schwiegertochter, der Moabiterin Ruth. Als sie in Bethlehem ankam, hatte gerade die Gerstenernte begonnen. Mein dritter Punkt, Neuanfang. Für Ruth ist das ein gänzlicher Neuanfang. Sie entscheidet sich, mit Naomi zu gehen, in ein fremdes Land, in dem sie nie war, zu einem Volk, das sie eigentlich nicht kennt. Sie wischt die logischen Argumente ihrer Schwiegermutter beiseite und sie geht ins Ungewisse, nicht wissend, ob sie jemals wieder einen Mann, ob sie jemals Kinder haben wird. Sie kennt nur Naomi. Aber sie bekennt in diesem Text, schick mich nicht fort. Ich will dich nicht im Stich lassen. Ja, wohin du gehst, dahin gehe auch ich. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will ich auch sterben und da will ich auch begraben sein. Der Herr soll mir antun, was immer er will. Nichts kann mich von dir trennen, außer dem Tod. Ruth muss eine starke Bindung zu Naomi gehabt haben, die sie nicht aufgeben will. Und sie erwähnt in besonderer Weise das Volk von Naomi und ihren Gott, dass sie zu ihm gehören will. Wahrscheinlich hat Naomi Gottesfurcht, oder beziehungsweise sie ist immer noch vorhanden, diese Furcht vor Gott, zu erkennen, Gott versorgt das Volk dennoch. Sie ist bitter geworden. Gott, du hast mich übel zugerichtet. Aber das Hören, dass Gott aktiv ist, lässt sie doch umkehren von ihrem Weg, auch ins Land Moab. Auch im hohen Alter macht sie sich noch einmal auf den Weg zurück in die Heimat, zu ihrem Volk, zu ihrem Gott. Und so geht es, dass Ruth sich entscheidet mitzugehen, all ihr Leben, ihre Heimat aufgibt und ihre Hoffnung auf einen Neuanfang setzt, auf eine Karte setzt, auf das Volk und auf den Gott Israels. Naomi wird in dieser ganzen Situation zum Vorbild eigentlich. Obwohl ihr Leben nicht tipptopp gelaufen ist, obwohl alles herausfordernd ist. Das Leben ist nicht aufgeräumt und ohne Probleme. Es lief nicht alles nach Plan. Aber Vorbild zu sein bedeutet doch vielmehr, andere Menschen mitzuziehen auf dem Weg der Nachfolge. Vorzuleben, wie ein Christ sich verhält, wenn das Leben einen übel zugerichtet hat und dennoch auch wieder umkehrt und die Hoffnung auf den Gott Israels setzt. Dein Gott ist mein Gott. Das ist ein Bekenntnis. Trotz des schweren Lebens Naomis. Trotz allem. Und wir lesen in der Geschichte nicht, wie es manchmal an anderer Stelle in der Bibel ist, dass da ein Engel kam und den Weg gezeigt hat. Dass Gott in Erscheinung tritt in einer Feuerwolke oder in einer Feuersäule, in einer Wolkensäule. Da tritt kein Prophet auf, der sagt, hier, tu dies und tu das. Kein Richter. Es ist eine kleine, ganz normale Familie mit großen Herausforderungen, die sich durchs Leben kämpft. Eine Familie, die fragwürdige Entscheidungen trifft, aber die am Ende zurück zu ihrem Gott kommt, neu beginnt und vielleicht eine Familie wie unsere. Trotz allem und dennoch hat Gott sie nicht aufgegeben, lässt diese Botschaft zu ihnen kommen, dass der Herr Brot schenkt, Versorgung schenkt. Er lässt sie die Botschaft der Hoffnung hören, dass sie ins verheißene Land zurückkehren. Und ich greife ein bisschen voraus auf die nächsten Predigten, was passieren wird. Diese Familie wird wieder Land haben. Sie werden Nachkommen haben. Sie werden gesegnet sein. Und die Moabiterin Ruth kommt im Stammbaum von Jesus vor. Die Geschichte ist nicht außer Kontrolle geraten, sondern auch voller Segnung, weil sie umkehrten, weil sie dem Ruf Gottes folgten. Und Ruth geht ein Wagnis und ein Risiko, wie Abraham schon, der sein Land verlassen hat, der Gottes Ruf folgt und die Verheißung Gottes erlebt, gesegnet wurde, auch in vielen Herausforderungen. Und hier greifen immer wieder Gottes Wirken und das Handeln der Menschen so ineinander. Gott ruft, Naomi und Ruth ziehen los. Und die Richtung ist so entscheidend. Orpa kehrt um, Ruth läuft mit Naomi ins verheißene Land zurück. Und man möchte jetzt meinen, jetzt ist alles gut, das ist ein Happy End. Aber so einfach ist es nicht. Sie kommen zurück in die Stadt und die ganze Stadt ist in Aufregung. Ist das Naomi? Das Leben hat sie übel zugerichtet, kaum zu erkennen. Und sie kommt mit einer Ausländerin. Die Leute werden geredet haben. Und Naomi sagt, nennt mich nicht mehr Naomi, was übersetzt meine Freude oder die Liebliche heißt, sondern Mara, die Bittere. Der Allmächtige hat mich bitter werden lassen. Mit vollen Händen zog ich aus, mit leeren kehre ich zurück. Das meint, die vollen Hände meint ihre Söhne, die sie hatte. Es ist nicht sofort alles gut in dem Leben von Naomi und von Ruth, aber da ist eine Hoffnung, weil es gibt wieder Brot im Brothaus in Bethlehem. Und in Bethlehem wird das Brot des Lebens geboren. Jesus sagt in Johannes 6, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr hungern. Es ist Jesus, der unsere Hoffnung ist. Es ist Jesus, der uns ruft und der uns umkehren lässt. Nach all den Fehlentscheidungen, die wir auch in unserem Leben getroffen haben. In all den Herausforderungen, in denen wir stecken mögen. Uns noch einmal und wieder auf den Weg machen, zurück in die Heimat, zu dem, der uns geschaffen hat und der uns das lebendige Brot geben will. Das Brot, das nicht nur für den Magen ist, sondern uns das ewige Leben bringt und der es absolut gut mit uns meint, der uns vergibt. Und das ist jeden Neuanfang wert. Die Aussichten mit Jesus sind besser als andere, alle anderen. Tragödie, Aufbruch, Neuanfang. Josua sprach zum Volk Israel, nachdem sie aus Ägypten ausgezogen waren, bei allem, was gewesen war, sagt er, ich aber und meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Und Ruth sagt, wohin du gehst, da gehe ich auch hin. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will ich auch sterben. Und da will ich auch begraben sein. Der Herr soll mir antun, was immer er will. Lasst uns beten. Herr, du sollst uns antun, was immer du willst, weil du meinst es gut mit uns. So gut, dass du sogar deinen eigenen Sohn in diese Welt gesandt hast und ihn hast sterben lassen für unsere Schuld. Dank dir dafür, dass trotz allem in unserem Leben du eine Perspektive für uns aufzeichnest, dass es Hoffnung gibt. Vater, und ich bitte dich darum, dass du uns diese Hoffnung immer größer werden lässt. Die Erkenntnis, dass wir ja deine Gnade brauchen. Vater, und so danke ich dafür, dass ja, wir Hoffnung haben, auch über dieses Leben hinaus. Und danke, dass du mitten unter uns bist. Amen.